Bayern 2, Shalom.
Da sind wir wieder. Wir seinen du. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserer jüdischen Zeitrechnung haben wir heute den 2. Cheshvan 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Für jüdische Kinder, Frauen und Männer wird die Siedlung auf immer und ewig Föhrenwald heißen. Obwohl der Ort in Oberbayern bei Wolfratshausen südlich von München ja längst Waldram heißt. Offenbar will man nicht mehr an das frühere Föhrenwald erinnert werden. Föhrenwald war von September 1945 bis Februar 1957 eine Durchgangsstation für Tausende von familienlos und heimatlos gewordenen Juden, die nach der Shoah ein neues Leben beginnen wollten in Amerika oder Palästina bzw. Israel. Man spricht von einem Lager, von einem Camp für verschleppte Personen, für Displaced Persons. Zeitweise haben bis zu 5.300 Juden in Föhrenwald gelebt. Das größte aller DP-Camps weit und breit. Ein richtiges Städtel war hier entstanden mit allem, was jüdisches Leben ausmacht. Vor 80 Jahren also wurde das DP-Camp Föhrenwald ins Leben gerufen. Deswegen waren am letzten Samstag und am letzten Sonntag Gäste bis aus Israel oder Amerika an den Ort gekommen, an dem sie geboren oder einen Teil ihrer Kindheit oder Jugend verbracht haben. Ich selbst war am letzten Samstag dabei beim großen Erinnerungszug durch die Straßen der Siedlung, bei dem 500 Teilnehmer mitgemacht haben, darunter viele Jugendliche. Und unser Shalom-Reporter Thies Marsen war dann am Sonntag dabei beim großen Festakt in Föhrenwald, heute Waldram.
Grundschulkinder in bayerischer Tracht singen das Waldranlied beim Festakt in der Aula der Schulen St. Martin. Ein besonderer Ort, denn hier war vor bald 8 Jahrzehnten ein jüdischer Gebetssaal eingerichtet. Damals hieß der kleine Ortsteil von Wolfratshausen noch Föhrenwald. Und auch in Föhrenwald wimmelte es von kleinen Kindern, jüdischen Kindern. Eines von ihnen war Shimon Einwohner.
Es gab hier einen Kindergarten, es gab eine Religionsschule, in die bin ich mit 3 Jahren reingekommen. Und dann war ich auch noch in der ersten Klasse Schule. Es gab hier Schule, das war so eine Art Dorfschule, erste Reihe, erste Klasse, zweite Reihe, zweite Klasse und so weiter. Schöne Zeit für Kinder, für Eltern war es schwierig.
Denn die Eltern der jüdischen Kinder von Föhrenwald waren allesamt Überlebende der Shoah, ehemalige KZ-Insassen, Ghettobewohner, auch Partisanen oder Menschen, die den deutschen Vernichtungsfeldzug im Untergrund überlebt hatten. Nach der Befreiung wussten viele nicht wohin. Die jüdischen Gemeinschaften im Baltikum, in Weißrussland, der Ukraine, Polen oder Ungarn waren weitgehend ausgelöscht, Freunde und Verwandte ermordet. Um diese Menschen unterzubringen und zu versorgen, errichtete die US-Army in der gesamten US-amerikanischen Besatzungszone Lager für Displaced Persons, kurz DPs, Heimatlose. Eines der größten jüdischen DP-Lager entstand in der ehemaligen Arbeitersiedlung Föhrenwald bei Wolfratshausen südlich von München. Die Publizistin Rachel Salamander ist in Föhrenwald aufgewachsen. Die Stimmung im Lager beschreibt sie so.
Die DPs waren eine traumatisierte Gemeinschaft von Kaddisch-Sagern zu Deutsch, Sprecher der Totengebete. Meine Muttersprache war Jiddisch, die Lagersprache, eine Sprache ohne Zukunft, eine Sprache von Übriggebliebenen.
Die DP-Lager wurden aber auch zu einem Ort der Wiedergeburt jüdischen Lebens, im Wortsinne. Allein in Föhrenwald wurden rund 700 Kinder geboren, unter ihnen auch Shoshana Bellen, die heute in Israel lebt. Die Föhrenwaldkinder seien quasi die Gedenkkerzen ihrer Eltern gewesen, sagt sie. Jedes einzelne benannt nach ermordeten Verwandten. Sie zum Beispiel nach ihrer Großmutter.
Each one of us was named after a dead relative. So we are like the memorial candles for our parents. all of us. I was named after my father's mother.
Für die Überlebenden der Shoah bedeutete jedes Neugeborene einen kleinen Sieg über Hitler. Ein Zeichen dafür, dass die Nazis das Judentum nicht endgültig vernichtet hatten. Für die Kinder selbst konnte das durchaus zur Belastung werden, so Fischl Einwohner, der kleine Bruder von Shimon.
Wir wollten, dass die Eltern glücklich sind. Wir wollten gute Schüler sein, damit die Mutter stolz ist, der Papa stolz. Es war mehr Verantwortung von den Kindern den Eltern gegenüber. Die Liebe war in Anführungszeichen fast erdrückend. Wir waren der Ersatz, sind so viele Kinder ermordet worden. Wir waren der Ersatz, wir wurden gehegt und gepflegt.
Eigentlich wollten die Bewohner von Föhrenwald Deutschland und Europa so schnell wie möglich verlassen. Doch Ausreisevisa etwa in die USA waren schwer zu bekommen und der Staat Israel war noch nicht gegründet. Also mussten sie sich wohl oder übel im Land der Täter einrichten. So entstanden in Föhrenwald nicht nur Schulen und Kindergärten, sondern auch Synagogen, Theater, Sportvereine und eine jüdische Selbstverwaltung. Gustav Lachmann, ein aus Galizien stammender sozialistischer Zionist, wurde im Juni von den Föhrenwaldbewohnern zum ersten Leiter des DP-Lagers gewählt, erzählt sein Sohn Shai Lachmann.
My late father was elected as chairman of Föhrenwald DP Camp in June 1946. And he was elected as representative of all Zionist movement in the camp. Under his leadership, Föhrenwald came became a Zionist camp, cultural, social, educational, flourished in the camps.
Unter seinem Vater sei Föhrenwald zu einem zionistischen Lager geworden, sagt Shai Lachmann. Bildung, kulturelles und soziales Leben wurden ganz auf die Ausreise nach Palästina ausgerichtet. Nach der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 wanderten die meisten Föhrenwalder dorthin aus. Doch manche waren zu alt, zu schwach oder zu krank und mussten bleiben. Erst im Jahr 1957 wurde Föhrenwald als letztes DP-Lager endgültig geräumt. Von den letzten Bewohnern zogen viele nach München, andere landeten in Frankfurt am Main, wie die Familie von Fischl Einwohner.
Wir waren später in Frankfurt in einer Waldschmidtstraße, hieß es so wie Kontingentjuden, ein Block von Familien aus Föhrenwald, mit derselben jüdischen Sprache, dieselben Nachbarn, hieß Little Föhrenwald quasi.
Unterdessen wurde das originale Föhrenwald umbenannt in Waldram und geriet weitgehend in Vergessenheit. Inzwischen erinnert immerhin ein kleines Museum im ehemaligen Badehaus des Lagers an dieses besondere Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte, errichtet und getragen von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, zur Begeisterung von Shimon Einwohner.
Ich finde es toll hier in Föhrenwald, was eine Privatinitiative wie das Badehaus auf die Beine gestellt hat. Ist ja sensationell. Ich kann nur sagen, Hut ab vor so einer Leistung.
Beim Festakt zum 80. Jahrestag der Lagergründung versprach Bayerns Kultusministerin Anna Stolz, dass der Freistaat den Erinnerungsort Badehaus langfristig finanziell unterstützen werde. Zur Freude von Shoshana Bellen, denn das Badehaus sei der einzige Ort in Deutschland, an dem nicht nur über die schrecklichen Ereignisse der Shoah berichtet werde, sondern über die jüdische Wiedergeburt danach.
It's the one place in Germany where they don't tell the story of the horrific Holocaust, they're right. Telling the story of the rebirth. Life. Yes, yeah. Of choosing life. That's why the Badehaus is so important.
Bayern 2. Shalom.
Freitagnachmittag auf Bayern 2. Wir sagen Shalom. Noach ish tzadik. Noah, ein gerechter Mann. Tamim haya bedorotav. Immer war er untadelig unter seinen Zeitgenossen. Et ha-Elohim mit Gott. Hitalech Noah. Ging Noah seinen Weg. So beginnt unser Wochenabschnitt aus der Tora, den wir morgen Vormittag beim Gottesdienst in der Synagoge lesen, finden wir im ersten Buch Mose im Sefer Bereshit. Rasten, ruhen, ausruhen. Auf Hebräisch sagt man dazu Lanuach. Ich ruhe mich aus, heißt Ani Nach. Mit diesem Wort Lanuach hängt der Vorname Noach zusammen. Im Deutschen kennen wir ihn als Noah, im Französischen oder im Italienischen als Noé. Weil Noach, also Noah, ruhig, bedacht und seinem Glauben treu geblieben ist und an das Wort Gottes geglaubt hat, überlebt er mit seiner Familie die Sintflut. Ich übergebe nun den Sprechstein an Rabbiner Joel Berger, an unseren geschätzten Radio-Rebben.
An diesem Schabbat lesen wir eine Geschichte, die wohl jedem von uns vertraut ist. Wenn nicht aus der Synagoge, dann vielleicht aus dem Kindergarten, aus Büchern oder aus Liedern. Ich spreche von Noach, seine Arche und der großen Flut. Wir sehen die Arche vor uns. Ein großes Schiff aus Holz und alle Tiere der Welt spazieren hinein, brav geordnet, zwei Löwen, zwei Elefanten, zwei Giraffen und ja, auch zwei Mäuse, die vielleicht mehr Chaos stiften, als man denkt. Die Tora beschreibt uns, dass die Welt damals aus dem Gleichgewicht geraten sei. Gewalt, Korruption, Machtmissbrauch, es herrschte Chaos und Sittenlosigkeit. Da sagt sich Gott, so geht es nicht weiter. Ich will neu anfangen. Nur einer fällt ihm auf, Noah, oder wie wir ihn auf Hebräisch kennen, Noach. Ein Gerechter in seiner Generation, wie es heißt. Und schon hier beginnen die Diskussionen. Denn unsere Denker und Meister sagen, was heißt das eigentlich, gerecht in seiner Generation? War er wirklich ein Gerechter? Oder unter vielen Schlechten damals einfach nur ein Besserer? Neben unserem ersten Urvater Abraham, der sich so sehr für andere Menschen einsetzt, hätte dieser Noah wohl kaum geglänzt. Dennoch, Noah tut, was sonst niemand tut. Er baut die Arche. Jahrelang, vielleicht jahrzehntelang zimmert und hämmert er an seinem Schiff. Und seine Nachbarn lachen über ihn. Noah, was baust du da? Ein Schiff auf trockenem Land? Aber Noah bleibt bei seinem Vorhaben, denn er glaubt an die Zukunft, die sonst niemand sieht. Und dann kommt die große Flut. Es regnet und das Wasser steigt und steigt. Alles wird vom großen Wasser verschlungen. Nur Noah und seine Familie bleiben am Leben, zusammen mit all den Tieren, dank der Arche. Ein Schiff schaukelt auf der Flut, Tag und Nacht. Ein Schiff voller Tiere, voller Leben. Eine Art schwankender Stall. Manchmal beweisen unsere alten jüdischen Abhandlungen, unsere Midrashim, wirklich Humor. Denn sie erzählen uns, dass Noah und seine Söhne rund um die Uhr Futter schleppen mussten, Wasser herbeitragen und Mist wegtragen. Manchmal kam es dabei sogar zu Zwischenfällen. Einmal hat ein hungriger Löwe unseren Noah in den Arm gebissen. Wir sehen, unsere hebräische Bibel weiß durchaus, dass selbst die Gerechten mal müde werden, an ihre Grenzen gehen und stolpern oder straucheln. Denn endlich nach Monaten, das Wasser geht zurück, die Flut weicht, Noah öffnet an seine Arche ein Fenster und schickt zuerst einen Raben nach draußen und dann eine Taube. Diese Taube kehrt dann tatsächlich zur Arche zurück, mit einem Olivenzweig im Schnabel. Ein Bild, das bis heute für den Frieden steht. Nach der großen Flut folgt der Neubeginn. Noach verlässt die Arche und erfindet sich in einer völlig veränderten Welt wieder. Ohne Nachbarn, ohne Häuser, ohne Straßen. Alles beginnt von vorn. Und was macht Noah? Noah pflanzt einen Weinberg. Und bald trinkt er zu viel und liegt betrunken rum. Manche sagen, das war ein Fehler. Wenn auch ein sehr menschlicher. Wer überlebt hat, wer eine Katastrophe durchgestanden hat, Wer sein altes Leben verloren hat, will einfach nur vergessen. Und genau da liegt eine Wahrheit dieser Geschichte. Die Tora zeigt uns keine Heiligen, die alles richtig machen. Sie zeigt uns Menschen, Menschen wie du und ich. Menschen, die stark sein können und auch schwach. Menschen, die überleben und danach nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Und doch schenkt Gott Noah und uns allen ein Versprechen, den Regenbogen. Gott sagt, nie wieder soll die ganze Erde zerstört werden. Der Regenbogen wird zum Zeichen dafür, dass es eine Zukunft gibt. Vielleicht kennen Sie den Spruch, nach mir die Sintflut. Unsere Tora lehrt uns jedoch das genaue Gegenteil. Nicht nach mir, sondern durch mich soll es weitergehen. Parashat Noach ruft uns alle dazu auf, nicht einfach nur zu überleben, sondern neu anzufangen, in kleinen Schritten, mit Mut, mit Vertrauen, mit dem Blick auf den Regenbogen.
Bayern 2 am Freitagnachmittag, am Vorabend der Schabbat, am Erev Schabbat. Und jetzt unsere Lichtzündzeiten, unsere Zmanim. Denn mit dem Sonnenuntergang in etwa 3 Stunden beginnt ja unser wöchentlicher Ruhetag, der Schabbat. Also, heute Abend müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 17.39 Uhr, in Hof, Weiden, Straubing sowie in Salzburg bis um 17.44 Uhr und in Regensburg, in Bayreuth sowie in Amberg bis um 17.46 Uhr. Nürnberg, Erlangen sowie Bamberg 17.49 Uhr, München sowie Fürth 17.50 Uhr, Augsburg sowie Innsbruck 17.52 Uhr, Würzburg 17.54 Uhr, Ulm 17.56 Uhr, Frankfurt am Main 17.57 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um Punkt 18 Uhr. Wir hören uns wieder zu einem funkfrischen Shalom am kommenden Freitag hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um kurz nach 3:30 wie gewohnt. In unserem Kalender ist das der 9. Cheshvan 5786. Voilà, Seuse, du sagst gewein, unsere jüdische Audizie, das war unsere jüdische Sendung. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 9. Cheshvan einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gitschabes. Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.